Grüße aus dem Bunker. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wayward Brothers. Ich bin wie immer Pascal.
Und ich bin wie immer Ronald.
Halli, hallo, hallöchen.
Hi.
Wir beschäftigen uns heute unter dem Titel Die Architektur der Verdammnis mit einem wichtigen Punkt in Supernatural, einem wichtigen Thema, und zwar mit der Hölle. Bevor wir da mal genauer reingucken, wie die Hölle denn in Supernatural so ist, sollte man vielleicht die mythologischen und religiösen Ursprünge des Höllenkonzepts mal anschauen. Also es gibt in vielen Religionen die Hölle als Ort der Bestrafung, wie so eine Art Gegenpol zum Himmel. Im Christentum zum Beispiel steht sie für ewige Verdammnis. Im Islam ist sie ein komplex abgestuftes System von Strafen. Supernatural greift diese Ideen auf, aber die werden anders konstruiert. Also da wird die Serie von der Vorstellung, die Serie entfernt sich von der Vorstellung, dass diese Hölle rein unter göttlicher Steuerung steht, sondern da wird ein autonomes System draus gemacht. Also die steht da nicht nur für Strafe, die ist Produktion von Dämonen, Produktion von Leid und von Macht.
Unternehmertum.
Ja, genau. So wie man es heute überall kennt. Also die Hölle ist alltäglich, sozusagen.
Sklavenarbeit.
Ja, richtig. Grundsätzlich ist es so, dass die Hölle in Supernatural jetzt nicht so aussieht, wie wir das, ich glaube, von Kindesbeinen an erzählt bekommen. Also da gibt es keine endlosen Feuerseen, da gibt es keinen Teufel mit einem Dreizack, der da rumsitzt. Das sind endlose Korridore, da gibt es überall rostige Haken und Ketten und sterile und fast schon industrielle Räume. Also die Hölle ist quasi aufgebaut wie eine Art Mischung aus Gefängnis, Folterkammer und Fabrik. Und was ganz wichtig ist bei der Hölle, das ist die Subjektivität, denn die Hölle ist für jeden anders. Also jede Seele oder jeder Mensch hat ja seine eigene Vorstellung, was für ihn die Hölle ist. Die Hölle ist die Hölle. Die Hölle ist. Und deswegen könnte man eigentlich sagen, dass die Hölle psychologisch maßgeschneidert ist. Dass wirklich jeder, der da hinkommt, die größtmögliche Strafe oder Qual erfährt.
Was wäre denn für dich die Hölle?
Schwierig zu sagen. Gibt's was, vor dem ich richtig übelst Angst habe? Also ich weiß, ich habe jetzt keine Phobie oder sowas. Ich glaube, für mich wäre es einfach schlimm, wenn das einfach nur ein dunkler, schwarzer Raum wäre.
Mhm.
Und für dich?
24/7 Panikattacken.
Ja, okay. Das ist
die Also, weißt du, was ich meine? Obwohl du tot bist, so ja. Ununterbrochen das Gefühl und die Angst zu haben, du stirbst gleich und das, obwohl du schon tot bist, weißt du, wie ich meine? Das wäre schon übel.
Also quasi die Angst, im Tode noch zu sterben. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Ja, die Frage ist ja halt auch, oder? Weißt du, ist dir bewusst, dass du tot bist? Weißt du, wie ich meine? Oder erlebst du wie im Himmel quasi nur deine schlimmsten Albträume immer und immer wieder in Dauerschleife?
Ja, ich glaube eher das Zweite. Also, dass du das vielleicht gar nicht richtig merkst. Wobei aber, du weißt, die wissen doch, dass sie tot sind. Oder nicht?
Da bin ich mir nicht so sicher. Bist du denn automatisch ein Dämon, wenn du tot bist?
Nee, zum Dämon wirst du ja erst in der Hölle. Da kommen wir später noch dazu.
So, das heißt für mich, wenn du eine ganz normale Seele, verdammte Seele bist, die da unten, ich würde behaupten, dir ist das gar nicht bewusst.
Ja, aber die im Himmel wissen doch auch, dass sie tot sind.
ich will
die
jetzt
im
nicht,
Himmel wissen, sie sind tot?
Ich will jetzt nicht spoilern, aber das ist erst in Staffel 15 so. Davor erleben
auch
alle nur ihre davor erleben auch alle nur ihre Greatest Hits und denen ist nicht bewusst, dass sie tot sind. Außer so ein paar Auserwählte, das hat Ash ja erzählt, so wie er zum Beispiel, der es auch schafft, in andere Himmel zu gehen und so. Aber viele hängen ja da in ihren eigenen emotionalen, schönsten Momenten fest, ohne dass denen bewusst ist, dass sie tot sind.
Ja, aber da muss dir doch auch irgendwann das Spanisch vorkommen, dass alles nur noch so wunderschön ist. Da kannst du doch nicht irgendwie einfach von ausgehen, oh geil, jetzt ist mein Leben perfekt, das ist alles nur noch toll.
Vielleicht hast du grundsätzlich Alzheimer, wenn du in den Himmel kommst. Ja, weißt du, wie ich meine? Vielleicht vergisst du einfach alles wieder. Dir ist es ja halt einfach nicht bewusst. So wie wenn du im Traum auch nicht realisierst, dass du träumst.
Also das vielleicht jeden Tag, wenn man schläft, man im Himmel? Weil das quasi...
Ja, das ist die Frage, ne? Ich meine, wenn der Himmel ja quasi einfach nur das bessere Leben ist, so wird es ja einem immer verkauft, ja? Dann verstehe ich auch gar nicht, was wir hier machen. Wenn doch hier nach das Paradies auf uns wartet, warum haben wir das Paradies nicht direkt bekommen? Weißt du, muss man sich das erst verdienen? So.
Ja klar, so einfach wird uns das nicht gemacht. Das wäre ja, also, das wäre zu einfach.
Ja, ich weiß nicht.
Ich meine, du musst ja erstmal was leisten, um belohnt zu werden. Oder halt auch nicht.
Ja, aber in welchen Himmel kommen denn Katzen und Hunde und andere Tiere?
Die kommen alle in denselben Himmel, wo wir irgendwann hinkommen. Und wenn wir dann tot sind, dann sehen wir unsere Tiere wieder. Weißt du das denn nicht? Das ist doch...
Ich sehe das alles nicht so. Ich sehe das alles nicht so.
Naja, egal.
Ja.
Zurück zur Hölle.
Wir schweifen ab, genau. Wir wollen zur Hölle.
Ja, da, wo wir hingehören. Wir gehen in die Hölle. Die Hölle ist, also wie gesagt, das Individuelle macht sie effektiver und grausamer, weil da eben die tiefsten Ängste und auch Schuldgefühle quasi dir immer wieder vor Augen oder eingepflanzt werden, damit du eigentlich gar nicht die Chance hast, dass es dir dort irgendwie gut geht. Hm. Ja, also was da bestimmt auch zu beiträgt, das ist die Zeit, weil, also jetzt in Supernatural gesprochen, da vergeht die Zeit in der Hölle ja anders. Ne? Also da können sich Minuten wie Jahre oder Jahrzehnte oder sogar Jahrtausende anfühlen. Und das führt eben dazu, dass Seelen brechen, Persönlichkeiten zerfallen und ja, man eigentlich komplett sämtliche moralischen Vorsätze oder was auch immer man hatte, die lösen sich komplett auf. Also die Hölle, die macht dich nicht nur kaputt, die transformiert dich. Und
aber,
da ist immer dann, ja.
Aber weißt du, ich habe ja immer so ein Problem mit Vorstellungskraft, wenn ich Dinge nicht greifen kann oder so, ja. Und was ist die Hölle für dich? Ist das quasi einfach ein Tor in die Unterwelt, also wirklich unter der Erde? Oder ist das für dich eine andere Metaebene, die quasi, also nicht wirklich auf der Erde existiert? Weißt du, wie ich meine?
Ja gut, die klassische Vorstellung ist unter der Erde.
Genau.
Aber
in Supernatural? Ich meine, du gehst in eine Fabrik oder du lässt dir vom Taxifahrer eine Tür zeigen und schon bist du da. Man sieht ja quasi die Übergänge nicht. Aber das ist halt die Frage, ne? Ist das so wie der Himmel eine andere Metaebene auf einer anderen Ebene der Existenz? So, weißt du?
Ja, ich glaube schon. Würde ich jetzt, also in Supernatural würde ich das so verstehen.
Das wäre auch was mir, ich sag mal, aus ich sag jetzt mal, wissenschaftlicher Sicht Genugtuung geben würde, dass man halt auf eine andere Art von Energie oder in Energieform halt auf einer anderen Ebene existiert, die für einen Mensch eigentlich ja im Lebendigen nicht erreichbar ist. Auch wenn ein Sam und ein Dean es trotzdem irgendwie immer schaffen. Er ist halt schwer zu greifen, ne? Letztlich ist es Fiktion, klar, aber trotzdem macht es schon Spaß, darüber zu philosophieren, wie diese Welt, diese Hölle halt geformt ist, ne? Von der Materie her.
Ja, weil es da auch, glaube ich, gar keine Grenzen gibt, sich das irgendwie vorzustellen.
Richtig. Es ist ja quasi, ne, alles möglich.
Ja.
Genauso wie der Himmel dir alles vorgeben kann, was du willst. Wie so eine riesige Bibliothek oder Videothek mit Filmen und Videos, keine Ahnung, ist die Hölle ja unendlich in dem Sinne. Sie hat ja keine festen Grenzen. Die Erde hat eine Grenze. Ja. Du läufst links los und kommst irgendwann von rechts wieder an derselben Stelle raus.
Ja, die Hölle ist unendlich. Also, das ist ja, also da kommen wir dann auch, ich gehe mal über in den nächsten Punkt.
Yes.
Wenn du in die Hölle kommst, also nicht du, sondern deine Seele, ne? Deine Seele kommt ja in die Hölle, da wirst du dann quasi transformiert zum Arbeiter. Also ja, zum Dämon. Ne? Die Seele, die in die Hölle kommt, wird gefoltert, physisch und psychisch, und zwar so lange, bis sie irgendwann bricht. Also da kommt dann auch wieder dieser Zeitfaktor ins Spiel, weil es dir vielleicht vorkommt wie 100 Jahre oder 1000 Jahre und irgendwann kannst du einfach nicht mehr. Du brichst oder deine Seele bricht und du beginnst irgendwann selber zu foltern. Und hier wirst du dann quasi vom Opfer selber zum Täter. Und genauso funktioniert die Hölle. Das ist dieser Kreislauf, der das System am Laufen hält. Denn so entstehen Dämonen.
Aber glaubst du denn, dass alle geformt und rekrutiert werden müssen? Also, weißt du, was ich meine? Ich glaube, Menschen, die wirklich, wirklich von Natur aus so richtig vom Kern her böse sind, meinst du, die muss man in der Hölle noch formen oder meinst du, die kriegen direkt einen Managerposten?
Nee, ich glaube, die müssen auch noch geformt werden. Weil, wenn die böse sind von Natur aus, also, ne, könnte ja auch sein, dass die dagegen angehen wollen und sich wehren und denken, nee, mit mir macht ihr das nicht, ihr Arschlöcher.
So Narzissten, was?
Lernt mich mal kennen. Und ich denke, die müssen auch gebrochen werden.
Hm. Ja, oder? Gut, du hast natürlich halt auch Seelen, ne, die halt eigentlich nett sind, aber aus den falschen oder aus den richtigen Gründen falsche Entscheidungen getroffen und ihre Seele verkauft haben. Und die musst du natürlich auf jeden Fall brechen.
Ja, das ist richtig. Oder Beispiel, man sagt ja zum Beispiel, wenn man sich suizidiert, kommt man in die Hölle. Mhm. Vielleicht war das ja aber trotzdem ein ganz lieber Mensch, der einfach keinen anderen Ausweg wusste. Dann kommt er zur Strafe in die Hölle. Hm.
Da gibt's einen ganz schönen Film zu. Hinter dem Horizont. Kennst du den?
Ja, ich glaube.
Da ist er auch.
Hab ich mal gesehen, ja.
Ja, mit Robin Williams. Da hat seine Frau, er ist ja beim Autounfall gestorben, seine Kinder sind auch gestorben und sie kommt später auch nach und dann erfährt er aber, sie hat Selbstmord begangen und die kommen halt auch in die Hölle, aber da ist die Hölle was ganz anderes als die Hölle, wo böse Menschen hinkommen, sondern das ist eher so eine Welt, wo du für den Rest der Ewigkeit quasi mit dir und deiner Unzufriedenheit klarkommen musst und deiner Unglücklichkeit und so, ne? Das ist auch schon gruselig.
Unglücklichkeit.
Und ja, mir fiel gerade kein besseres Wort ein. Aber ich denke, du weißt, was ich gemeint habe.
Ja. Meine Damen und Herren, heute sprechen wir über die Unglücklichkeit.
Ja, ich finde, das sollte in den Duden aufgenommen werden.
Oh, herrlich. Ja, ja, gut. Wo waren wir? Bei den Dämonen.
Ja, ja,
Mensch. Ja, und die Dämonen sind dann eben die Arbeiter, weil, wie wir wissen, ist die Hölle streng organisiert. Ne? Also da stehen Figuren an der Spitze, wie jetzt zum Beispiel ein Crowley oder eine Lilith oder
ja.
Musst du husten?
Ja.
Oder ein, ja. ein Azazel, heißt er so? Ja, ne? Azazel,
ja.
In Englisch. Genau.
Oder also ein Alistair. Die
Institution. Oder ein Alistair, genau. Diese Institution zeichnet sich aus durch Regeln, Rollen und Reproduktion. Also das haben wir eben schon gesprochen mit der Reproduktion. Die Hölle existiert unabhängig von einzelnen Figuren. Also selbst wenn ein König der Hölle fällt, bleibt das System bestehen. Das passt sich dann an, wird ein bisschen umorganisiert, aber es bleibt da. Das ist wie in der Realität eigentlich auch. Irgendein Machthaber gestürzt wird oder sowas oder stirbt oder was weiß ich.
Irgendeiner meint immer, er macht's besser.
Ja, genau. Genau. Und das ist eben in der Hölle auch so. Die ist also kein Chaos, sondern hochgradig organisiert zur Verwaltung von Leid.
Ja, ich meine, man sieht's ja, ne? Du hattest mit Lucifer, dann hattest du Kain. Kain hatte seine Ritter der Hölle, dann gab es noch die Prinzen der Hölle. So, die sind ja alle quasi tot oder weg gewesen und haben sich, wie hieß der, Ramiel, glaube ich, war der eine und Asmodeus der andere. Ne? Die haben sich ja quasi, ich sag mal, mehr oder weniger zur Ruhe gesetzt und das waren ja somit die Höchsten und die Hölle hat trotzdem funktioniert. Ne?
Ja, weil sie eben eine feste Institution ist, die es schon lange gab und auch immer noch geben wird.
Aber wer war denn der jetzt, ja, ich hab's schon wieder mit Worten. Nicht
Erfinder?
Nicht der Nachfolger, sondern, oder ja, wer war denn der Nachfolger von Lucifer, bevor Crowley gekommen ist? War das der Gelbäugige?
Ja.
Meinst du, ja?
Ja, meines Wissens schon.
Ja, ne? Der Obermacker.
Genau.
Ja, also okay.
Alles ziemlich, ziemlich böse Buben. Ja, und dort werden dann eben die Dämonen produziert und die halten das ganze Ding eben am Laufen, weil die rekrutieren ja quasi neue Seelen, ne? Wenn sie jetzt irgendwie einen Deal abschließen. Verpflichtet sich der arme Deal-Abschließende ja quasi dazu, dass er nach 10 Jahren in die Hölle kommt. Und da geht es dann immer von vorne weiter.
Ja, ja. Je mehr Kapital, desto mehr Macht für den Unternehmer.
Genau. Das ist ja alles, wie wir es auch in der Realität kennen.
Du meinst auf also der, die Hölle, die Hölle wirklich, auf Erden.
Genau. Die Hölle ist wirklich näher, als man sich das vorstellen kann.
Ja, näher als der Himmel, ja.
Ja, auf jeden Fall. Was würdest du denn sagen, wenn du, würdest du einen Deal abschließen?
Ich habe schon, also schon vor
Supernet. Einen abgeschlossen.
Drei sogar. Ich Spitzbub. Einmal mit meinem Vornamen, mit meinem zweiten Namen und mit dem Nachnamen. Es gab ja schon früher immer Filme und Serien, ne, wo man Pakt mit dem Teufel schließen konnte. Und ich erinnere an den Ghost Rider zum Beispiel. Ne? Und ich habe zum Beispiel als Teenager oder so, ja, so als Teenager, du weißt ja, ich liebe es zu singen. Ich liebe Musik, ich liebe es mitzugrölen, ja. Und ich habe mir ganz oft, ich liebe Stimmen, also Gesang. Am meisten liebe ich wirklich, also am geilsten finde ich einfach Frauen, wenn die singen können. Die haben einfach, also da finde ich, geht öfter eine Stimme unter die Haut als bei Männern. Aber natürlich gibt es auch geile Männerstimmen. Und ich habe mir als Teenager immer gesagt, boah, wenn der Teufel jetzt bei mir vor der Tür stehen würde, ich würde ihm meine Seele dafür geben, dass ich wirklich so eine Weltstimme hätte, dass ich Menschen mit meiner Stimme begeistern könnte. Ja. Also ich habe es immer gesagt, ob ich es wirklich machen würde, ist natürlich. Ich glaube, wenn man weiß, dass es nicht passt, ja, wenn du weißt, dass es nicht passiert, ist es einfach zu sagen, ja, würde ich machen. Aber wenn er dann wirklich vor dir steht, weißt du, also ich glaube, wenn es wirklich so wäre, also gehen würde, dann müsste das wirklich, dann müsste das ein Preis sein, der es also wo es sich lohnt, diesen Preis zu zahlen. Zum Beispiel, keine Ahnung, um meine Kinder zu retten. Wenn ich wüsste, mein Kind liegt im Sterben und das wäre die einzige Möglichkeit, dass mein Kind wieder gesund wird. Heißt aber nicht, dass ich dem Teufel trauen würde. Das ist halt wieder die andere Sache. Ja? So, dann ist mein Kind geheilt und dann stirbt es beim Bus, weil es vom Bus überfahren wird. Weil das sind alles, ne, hinterhältige Penner.
Dann musst du halt in den Vertrag aufnehmen lassen, dass das Kind jetzt geheilt wird und dass es dann ein ganz normales, erfülltes Leben führt. Kann dann halt sein, dass du dafür nur noch 5 Jahre hast, aber dem Kind wäre geholfen.
Ja, und dann sagt er ja, im Vertrag stand ja nicht, wie lange dieses glücklich erfüllte Leben sein muss. Ja, ja, die haben immer Schlupflöcher.
Dann musst du halt ein Alter festlegen.
Also ganz die schaffen es, die haben halt ein geiles Marketing, ja. Die schaffen es tatsächlich, ich sag mal, auch viele ehrlich schaffende Menschen durch Verzweiflung dazu, Verträge zu unterschreiben und Seelen zu sammeln und verarschen sie trotzdem. Aber das macht halt nicht die Runde, ja.
Ja, ja, das ist es halt, weil der Deal ist kein fairer Tausch. Ne? Die Dämonen, die verkaufen das so. Ne? Die sagen hier, du hast jetzt 10 Jahre Glück, Erfolg, Liebe, weiß der Geier was, keine Ahnung, Geld. Hast noch 10 schöne Jahre und dann kommst halt in die ewige Verdammnis. Und der Mensch selber, der halt in der Situation, ich meine, du bist, wenn du zu so einer Kreuzung gehst, um jetzt mal ganz realistisch zu sprechen, wie es jeden Tag stattfindet bei uns auf der Welt, wenn du zu so einer Kreuzung gehst und so einen Deal abschließen willst, dann ist es deine allerletzte Möglichkeit. Und dann nimmst du das natürlich in Kauf, ne?
Ja, dass
du
dann
noch 10 schöne Jahre hast.
Dann weißt du, was du tust.
Ja, ja, denkst du.
Ja, und das ist halt das.
Aber es ist halt so, dass das unfit. Das ist halt ein asymmetrischer Vertrag, nennt sich das, glaube ich. Weil die beiden Seiten sind ja komplett unterschiedlich. Du hast auf der einen Seite diesen verzweifelten Menschen, emotional total am Ende. Und auf der anderen Seite hast du den Dämon. Der kann nicht sterben, der hat Geduld.
Der hat nichts zu verlieren. Der ist
kalkulierend.
Ja.
Genau, genau. Und der Dämon, der denkt halt in Ewigkeit, während der Mensch kurzfristig denkt. Der denkt, okay, das ist jetzt meine Lösung, das mache ich jetzt 10 Jahre. Wer weiß, ob ich überhaupt 10 Jahre überlebe. Vielleicht sterbe ich ja vorher bei einem Autounfall oder sonst irgendwas. Ne?
Ja, klar.
Aber ja, dadurch gibt es eben dieses, ja, das ist dieses, jeder Deal hat dieses Ungleichgewicht von Anfang an, wo quasi von vornherein feststeht, das Ganze läuft zugunsten der Hölle aus, weil es kommen neue Mitarbeiter.
Naja, die Hölle ist halt böse. Das sollte jeder wissen.
Ja, ja. Das sollte jeder wissen.
Dass du keinen Freiparkengutschein kriegst, wenn du da ankommst, sollte klar sein.
Ja, aber die werden halt getäuscht, die Menschen. Ich meine, im Prinzip werden sie ja nicht gezwungen, diesen Deal zu machen. Ne? Also, die werden überzeugt, den Deal zu machen. Das wird alles schön verkauft. Aber es ist ja nicht so, dass der Dämon als solcher, als böses Monster auftritt, das da dich irgendwie zwingt, diesen Deal zu machen.
Er lässt dir ja die Wahl, genau.
Genau. Ja. Und du nimmst dann die Wahl an und lässt dich da halt betüdeln von den rationalen Erklärungen, die dir entgegenschmettern, die ja fast schon empathisch sind. Also, ne, so, ja, ich, natürlich, dir geht's jetzt schlecht, aber ich kann dir jetzt nochmal 10 tolle Jahre geben, so nach dem Motto, und dann, wenn du da verzweifelt genug bist, dann sagst du da ja.
Klingt wie Wahlwerbung in der Politik.
Ja, ist so.
Kommt auch selber raus.
Ja.
Ja.
Ja, also du stimmst quasi selber zu und ist ja im Prinzip auch wie jetzt irgendwie, also jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass wir es mit Dämonen zu tun haben, aber vertragliche Systeme in der realen Welt, ob du jetzt einen Kredit aufnimmst oder einen Arbeitsvertrag unterschreibst oder irgendwie sonst was, da verpflichtest du dich ja auch, nur gibst du halt deine Seele nicht her.
Wobei, naja, für die paar Jahre, die du da vielleicht da bist. Amazon zum Beispiel. Wenn du da immer hörst, wie die behandelt werden. Ich glaube schon, dass du da deine Seele verkaufst.
Stimmt.
Aber auch da ist es halt dasselbe. Ne? Viele Leute sind halt froh, dass sie überhaupt was kriegen.
Mhm. Ja, und wenn die halt nicht anders sich zu helfen wissen,
ja,
dann nehmen sie das eben in Kauf.
Aber mich würde ja mal interessieren, es gibt ja also diesen Standardspruch, du hast es ja vorhin schon fast selber gesagt, wenn die Leute mal sagen, ah, ich gehe lieber in die Hölle statt in den Himmel, da ist es schön warm und da, ne, so, und da gibt es keine Verbote oder was auch immer. Ich würde mich interessieren von all denen, die wirklich diese Sprüche bringen. Wenn es wirklich so wäre und die dann da vor der Wahl stehen und sagen, hey, du hast gesagt, du würdest lieber in die Hölle gehen, jetzt ist es soweit. Ob die dann alle sagen würden, ja, mach ich, oder ob die dann, hey, war nur Spaß. Weißt du?
Ja, nee, ich glaube, das wird keiner machen.
Ach, weiß ich nicht.
Das wird keiner machen.
Nee. So richtig.
Gut, vielleicht irgendwelche Masochisten vielleicht.
Ja, von Herzen böse Menschen, weißt du, wie ich meine?
Sadisten.
Ja. Ich weiß nicht, so Menschen, die von Natur aus wirklich. Also ich.
Du meinst, die sagen, ich will das ultimative Böse werden. Helft
also
mir dabei.
Für mich gibt es für mich Menschen, die werden böse geformt durch soziale Einflüsse, Erziehung, wie die aufwachsen, in welcher Umgebung, was für ein Leben die führen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, durch Mobbing, durch gewalttätige Familienverhältnisse und so. Gibt es natürlich viele, die seelisch gebrochen werden und böse gemacht werden. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die aus Verzweiflung handeln, sondern die dann wirklich irgendwann zu Serienmördern werden, weil sie Gefallen dran haben. Aber ich glaube, es gibt auch Menschen, die schon böse auf die Welt gekommen sind. Also du kannst die beste Mutter, der beste Vater sein, das schönste und behüteste Leben gehabt haben und du bist trotzdem ein böser Mensch, weil du von Natur aus schon immer böse warst. Also da glaube ich dran.
Aber meinst du nicht, dass das dann irgendwie psychische Gründe hat? Oder denkst du einfach, in dieser Person steckt das Böse drin und
Das sagen wir jetzt, weil wir es nicht anders erklären können. Aber wer sagt denn, wenn es wirklich eine Seele gibt, wer sagt denn nicht, dass es Seelen gibt, die von Grund auf verdorben sein können? Aufgrund irgendeines Fehlers in der Metaebene, keine Ahnung. Das sind ja wieder Dinge, die man nicht greifen kann. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auch Menschen gibt, die böse geboren werden, ja.
Also ich glaube eher dran, dass man neutral geboren wird und dass das schon das Leben dann mit sich bringt, wie du dich, in welche Richtung du dich entwickelst.
Ich glaube, Adolf Hitler war schon immer ein Arschloch, auch als Kind.
Ja gut, aber vielleicht war er ja trotzdem, also weißt du ja nicht.
Nein, natürlich, ich sage, es ist mein Empfinden. Ich bin der Meinung oder ich glaube, dass es Seelen gibt, die von Geburt an, vom Anfang an böse sind. Und da ist es egal, was für ein Leben du denen vorlebst und vorgibst, die sind böse und die bleiben böse. Und das kriegst du auch nicht aus denen raus, egal wie viel Liebe du denen gibst. Weil die gar nicht bereit sind, diese Liebe zu empfangen oder zu verarbeiten.
Gut, das wird erklären, warum manchmal, hat man ja schon gelesen, wenn irgendjemand plötzlich jetzt einen Mord begangen hat oder sowas, dass alle sagen, hätten wir nie gedacht, dass die Person das machen würde. Das würde aber auch nicht dafür sprechen, weil dann ist ja eigentlich die Person gut geboren, wenn alle denken, dass die das nie hätte machen können. Oder die Person hat es halt die ganze Zeit überspielt, um der Norm zu entsprechen.
Ja.
Bis zu einem gewissen Punkt und dann plötzlich gab es den Ausraster.
Ja. So Leute wie Jeffrey Dahmer oder so. Das hat wahrscheinlich schon immer in dem geschlummert. Nur, du darfst ja nicht vergessen, diese Leute sind ja, die leben ja in einer Gesellschaft, in einem System, wo die nicht einfach frei herumlaufen können und sagen, oh, ja, ich schlitze jetzt hier und ich mache jetzt da, sondern die sind ja gezwungen, sich dem System anzupassen. Aber irgendwann bricht es halt aus. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, diese Menschen, die sind einfach von Natur aus böse. Also das ist, wie gesagt, meine Meinung, mein Empfinden. Ja.
Also, dass sie quasi böse geboren werden, aber eben für die Umwelt, also für das Umfeld, immer gut agieren müssen und irgendwann können sie nicht mehr und drehen durch.
Ja. Ein Sexualstraftäter. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ein Sexualstraftäter, der wird schon immer diese Gedanken gehabt haben.
Ja, aber vielleicht ist es einfach eine Art Veranlagung. Also nicht, dass ich jetzt Sexualstraftäter in Schutz nehmen möchte, um Gottes Willen, nicht falsch.
Ja, aber wenn es eine Veranlagung ist, dann war sie ja von Anfang an da. Das heißt für mich, du bist von Anfang an schon, hast du diesen bösen Teil in dir drinne gehabt. Du stehst doch nicht morgens auf und sagst, so, jetzt war 30 Jahre alles okay, aber jetzt habe ich Bock, eine Frau zu vergewaltigen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch...
Ja, aber...
Also wie gesagt, für mich gibt's da zwei Welten, ja. Zum einen gibt es für mich, also wie gesagt, nur für mich, es gibt die Menschen, die sind von Grund auf böse, von Geburt an. Natürlich siehst du es einem Baby nicht an, aber die sind von Geburt an böse und das kriegst du auch nicht raus. Und dann gibt es Menschen, die können böse gemacht werden, aber sie sind's vom Wesen eigentlich nicht, sondern sie wurden, wie in der Hölle, so geformt durchs Leben, durch die äußeren Einflüsse, wie man ihn behandelt hat, wie man ihn in der Familie, im sozialen Umfeld und. Genauso ist nicht jeder böse, und das will ich jetzt auch nicht damit rechtfertigen, aber genauso ist für mich auch nicht jeder böse, der oh mein Gott, ich schieße mir damit wieder ins eigene Fleisch, aber jemand, der Amok läuft. Und wo dann rauskommt, der wurde sein Leben lang in der Schule gemobbt oder so. Natürlich ist das was Schlimmes, was der getan hat. Aber ich glaube nicht, dass der vom Wesen her böse war, sondern dass die äußeren Einflüsse
ihn dazu geführt. Ja.
Richtig.
Genau.
Und das ist halt die andere Parallele.
Ja, ich kann das irgendwie nicht greifen, dass jemand jetzt böse oder gut auf die Welt kommen soll. Für mich ist es einfach so, dass wir einfach ganz neutral auf die Welt kommen und das Ganze dann, die äußeren Umstände, uns so formen.
Ja, aber was ist denn, hast du schon mal von Reinkarnation gehört?
Ja.
Wer sagt denn, dass nicht auch böse Seelen, also Dämonen, wiedergeboren werden können? Dann wären sie ja von Grund auf böse.
Du meinst, dass die geschickt werden, um ein bisschen hier ein bisschen was aufzureißen, oder?
Naja, keine Ahnung, vielleicht sagen die sich einfach, ey, wir haben zu wenig böse Menschen auf dem Planeten, jetzt schicken wir mal ein paar hunderttausend Seelen los und lassen die mal reinkarnieren. Weiß man ja alles nicht, es gibt ja verschiedenste, aber ich bleib dabei, ein Mensch kann von Grund auf böse geboren sein und ein Mensch kann böse gemacht werden, wie in der Hölle auch, durch äußere Einflüsse. Wenn man ihn nur lang genug, sag ich mal, quält.
Okay, ich bleib dabei, wir werden neutral geboren und das, was uns im Leben widerfährt, das führt dazu, ob wir gut oder böse werden.
Ja gut, am Ende, ich sag, das ist ja das Schöne, wenn man über etwas redet. Jeder hat seine eigene Meinung oder seine eigenen Ansätze oder Ansichten. Und ich bin immer der Meinung, am Ende des Tages, selbst wenn du böse geboren werden würdest, du alleine bist deines Glückes Schmied, niemand anderes. Und du entscheidest am Ende des Tages, ob du etwas Gutes vollbringen willst oder nicht. Das ist genau wie, wenn du einen schlechten Tag hast und richtig mies drauf bist, dann entscheidet dein Charakter doch am Ende des Tages, ob du ein Arschloch bist und deine Laune an allen anderen Menschen auslässt, obwohl die dir nichts getan haben, oder ob du allen anderen Menschen gegenüber trotzdem höflich, nett und zuvorkommend bist, weil die nicht der Grund dafür sind, dass du einen schlechten Tag hast. Und das macht für mich schon den Unterschied bei einem Menschen. Du entscheidest, nur du ganz alleine, welchen Weg du gehen willst.
Ja, ist richtig. Ich kann mir das nur nicht halt, ne?
Ja, um Gottes Willen.
Ja, ich verstehe schon. Ne? Ich kann mir das so nicht vorstellen. Klar, es wird einiges erklären, dass es eben Menschen gibt, die es aktuell gibt, die eben schon böse geboren sind. Weiß nicht. Ist ja gut, wenn man jemanden fragen könnte, der sich damit auskennt.
Die Frage ist doch halt, wenn wir jetzt mal, was weiß ich, 1000 Jahre zurückgehen, ja? Böse Herrscher und keine Ahnung was. Vielleicht waren drei von denen, also in großen zeitlichen Abständen, vielleicht war das jedes Mal Adolf Hitlers Seele zum Beispiel. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Die haben einfach du meinst, gesagt, dass die böse Seele an sich immer wieder...
Ja, genau. So, es ist dann halt natürlich eine andere Persönlichkeit. Wenn der Himmel Seelen reinkarnieren kann, warum soll es die Hölle nicht können, wenn es eine eigenständige Institution ist, weißt du? Natürlich wahrscheinlich durch Mogelei, also ne, durch ein Hintertürchen oder wie auch immer. Keine Ahnung. Oder wenn jemand vom Dämon besessen ist und der schwängert jetzt einen Menschen. Weißt du, ob dann der böse Teil übergeht, weißt du? Ich meine, alles Spekulationen, ja. Aber ich spekuliere halt gerne über sowas.
Ja, ja, da können wir jetzt auch stundenlang drüber nachdenken. Das kann ja in sämtliche Richtungen gehen.
Ja, sollten wir aber nicht tun, das sprengt, glaube ich, den Rahmen.
Ja, richtig. Also kommen wir wieder zu den Deals, ja? Nach
ja,
unserer
ja, ja.
kleinen Abschweifung. Ich habe jetzt eigentlich was auf der Agenda stehen, da kommen wir aber später noch dazu, von den Einsendungen her.
Mhm.
Deswegen werde ich das jetzt nicht ansprechen.
Ja.
Ne? Und weiß dann aber jetzt aktuell auch nicht, wie ich dann jetzt hier weiterverfahren soll, weil die Einsendung mir dann ein bisschen... einen Strich in die durch die Rechnung gemacht haben.
Ja, aber du kannst doch den Teil einfach jetzt über den Teil sprechen und den Teil der Einsendung dann schon mit einbauen.
Ja, also es ging jetzt darum, bei den Deals eben, ob ein Deal freiwillig ist.
Mhm.
Ob man das eben so grundsätzlich formulieren kann.
Ja,
ich würde jetzt sagen, nein. Freiwillig in dem Sinne nicht, weil du dich ja quasi aufgrund deiner ausweglosen Situation, dass du siehst da keine andere Möglichkeit. Also ist es im Prinzip nicht wirklich freiwillig. Also du hast ja schon ein bisschen einen Druck, der da auf dir lastet, der dich dazu bringt. Ne? Es ist ja nicht so, dass ich sage, boah, ich will jetzt einfach viel Kohle haben oder ich will ein geiles Auto, ich verkaufe jetzt einfach meine Seele.
Also ich merke schon, wir beide spielen heute gut Engelchen, Teufelchen. Ich bin immer der entgegengesetzten Meinung von dir.
Dann sag.
Ja, also ich habe es ja gerade schon gesagt. Am Ende des Tages bist du deines Glückes Schmied und du entscheidest, wie du dein Leben und deine Art und Weise, wie du in Erinnerung bleiben willst und was auch immer, wie du das gestaltest, durch deine Worte und Taten. Und in dem Moment, egal wie verzweifelt du bist, wenn du an den Himmel und die Hölle glaubst und bereit bist, deine Seele für etwas zu geben, ja, da muss dir doch auch klar sein, wenn wir jetzt den Standardspruch nehmen, Gottes Wege sind unergründlich, einfach auf Gott zu vertrauen und nicht deine Seele zu verkaufen. Weißt du, was ich meine? Also für mich entscheidest du dich auf jeden Fall bewusst dafür, egal wie verzweifelt du bist. Du hast immer eine Wahl, egal wie schlimm die Aussicht auch aussehen mag. Und diese Entscheidung kann dir niemand nehmen, außer du selbst.
Aber trotzdem, wenn du doch jetzt so verzweifelt bist und keine andere Möglichkeit siehst.
Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Hey, ich bin aktuell in Therapie, leg dich nicht mit mir an. Dein Ausweg ist vielleicht immer nur, also so böse es jetzt klingt, aber der Ausweg ist vielleicht einfach nur der leichteste. Das heißt, du bist einfach nur nicht bereit, den schwierigeren Weg zu gehen. Du nimmst einfach die schnellere Ausfahrt. Vielleicht müsstest du nochmal, weißt du, ein Jahr Kraft reinstecken und kämpfen, damit alles wieder gut wird. Aber du entscheidest dich dagegen und kürzt lieber ab.
Ja, aber letztendlich ist es ja so, also ich meine es, dass der Abschluss des Deals, ob der freiwillig ist. Im Prinzip, es sieht aus, als ob es so wäre, aber letztendlich bist du ja unter massivem Druck. Ne? Also du kommst
ich dahin. Ich verstehe dich schon.
Weil,
aber nein.
Weißt du?
Nein, akzeptiere ich nicht.
Ich verstehe dich, aber nein.
Nein, ich akzeptiere
ja, ist okay.
Akzeptiere ist okay. Ich nicht. Also ich akzeptiere deine Meinung, aber ich akzeptiere das nicht. Also du kannst mich keines Besseren belehren. Also ich glaube, da haben sich unsere Fronten festgefahren.
Ja.
Weil jede Entscheidung, die du triffst, triffst du aus freien Stücken. Es ist kein Dämon, der sich da entscheidet und sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann kill ich deine ganze Familie. Der Dämon bietet dir einen Ausweg. Ja, das stimmt. Aber egal, genau, wie verzweifelt du bist.
Ja.
Und das mag
aber jetzt, wie verzweifelt musst du denn sein, um so einen Deal zu machen?
Ja, aber selbst wenn du so verzweifelt bist, dass du es tust, tust du es ja aus dann, freien Stücken. Du hast dich dafür entschieden.
Weil du keine andere Möglichkeit siehst. Möglicherweise gibt es immer eine andere Möglichkeit. Aber wenn du in so einer Situation bist, wo du so verzweifelt bist, dann siehst du keinen anderen Ausweg. Und deswegen ist es im Prinzip nicht freiwillig. Punkt.
Okay, es gibt... man könnte jetzt vielleicht noch über die Art und Weise streiten. Keine Ahnung. Dein Kind ist todeskrank und hat nur noch einen Monat und es gibt keinen Ausweg außer den Tod. Entweder akzeptierst du es und sagst, okay, das tut zwar schmerzend weh, aber wir werden es im Himmel wiedersehen, sage ich jetzt mal. Oder du entscheidest dich halt, okay, für mein Kindeswohl mache ich das. Aber trotzdem hast du dich ja dann dazu entschieden. Du hast dich entschieden, dein Leben zu geben in 10 Jahren für das Leben deiner Tochter. Ehrenhaft, um Gottes Willen, ich würde es genauso machen, aber ich habe dafür entschieden. Die Entscheidung hat mir keiner genommen, das habe ich. Ich habe mich dazu entschieden, verstehst du? Punkt.
Ja, verstehe ich. Ja, ist okay. Punkt. Letztendlich ist es ja aber auch egal, weil.
Und wer seine Seele gibt für 13. Warte, wer seine Seele gibt für 3 Zentimeter mehr Penis, ja, tut mir leid. Da habe ich kein Verständnis mehr für.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Aber du siehst ja, 3 Zentimeter reichen, um König der Hölle zu werden.
Ist richtig.
Thema in der nächsten Folge.
Crowley. Fergus. Ja, also wie auch immer, ob man das jetzt freiwillig macht oder nicht. Fakt ist, die Hölle braucht die Deals, weil sie eben so wieder neue Seelen rekrutieren kann, die sie dann letztendlich in Dämonen umformen kann. Und ja.
Ja, ist halt ein geiles Geschäftsmodell.
Ja, das ist eine Maschinerie, die quasi aus dem Schmerz, die durch den Schmerz Struktur bekommt, den sie den Seelen aussetzt. Nee, dem sie die Seelen aussetzt, so rum. Und dadurch bleibt sie eben selber am Leben. Unsere liebe Hölle.
Ei.
Ja. Bleibt zum Abschluss. Hast du noch irgendwas zu sagen zur Hölle, zu den Deals?
Ach, ich glaube, ich habe genug gesagt, obwohl heute deine Folge ist. Ich habe ja gesagt, ich bringe mich ein.
Ja, dann bleibt halt noch die eine Frage jetzt. Nee, Moment. Doch, warum die Hölle so wirkt, wie sie wirkt? Warum sie uns so verstört? Es könnte eben, das hatten wir vorhin schon, daran liegen, dass das System uns nicht fremd ist. Ne? Weil wir vieles dieser Mechanismen auch im Alltag oder in der realen Welt kennen. Seien es Hierarchien, Ausbeutung, Machtkämpfe, gibt es ja alles auch bei uns. Also das Erschreckende ist eigentlich, dass die Hölle was ganz Normales ist im Prinzip.
Ja, aber viel erschreckender finde ich halt, dass so viele Menschen bereit sind, obwohl sie wissen aus Geschichten, aus der Bibel, aus dem Koran oder wo auch immer, wie böse diese Hölle eigentlich ist und dass sie das in Kauf nehmen für den Rest ihrer, also für die Ewigkeit. Also es ist eigentlich schon
erschreckend.
Ja, also, es ist erschreckend, wie verzweifelt ein Mensch zu Lebzeiten sein kann, dass er das in Kauf nimmt.
Wo wir wieder bei nicht freiwillig sind, siehst du?
Nein.
Ich, la- Ich lasse es jetzt lieber, also es fliegt noch eine Faust durch den Monitor.
Ich kann dir eine Hand heben bei Teams.
Genau.
Klatsche. Heb
die Hand. So.
Ja, halten wir so fest. Dann
halten wir so fest. Kommen wir mal zu den Community-Fragen. Ne, wir wollten ja wieder ein paar Sachen von euch wissen. Das erste wäre, ob Dämonen auf euch chaotisch oder organisiert wirken. Also, eindeutig, muss ich gerade mal gucken, ja, sind alle der Meinung organisiert, da sie den Regeln und dem König der Hölle folgen, also sie hören auf seine Befehle, lehnen sich nur selten auf, und von dem her sind sie auf jeden Fall organisiert.
Ja, ich glaube, das erste Mal oder das einzige Mal in 15 Staffeln, sag ich mal, wo jetzt großes Chaos ausgebrochen ist, ist, wo Gott halt die Höllentore aufgerissen hat, ne?
Als die Tore aufgehen, genau, ja. Da ist ja. Aber sonst, also wenn alles normal läuft in der Hölle, dann sind die schon gut organisiert eigentlich.
Ja, klar. Du hattest halt, klar, ja. Du hattest zwar auch Fraktionen, ne, A und B, gegeneinander gerne. Der eine hätte lieber ihn an der Macht, der andere lieber ihn. Aber letztlich war alles irgendwo organisiert, strukturiert und hat einen festen Ablauf gehabt.
Ja. So, die nächste Frage war, Moment, ob die Hölle grausam ist, weil sie brutal ist, oder ob sie grausam ist, weil sie funktioniert. Was glaubst du, was da die meisten geschrieben haben?
Ich hätte gesagt, eine Mischung aus beiden.
Mhm. Warum?
Naja, sie ist halt brutal, ne? Wenn man, wenn man halt sieht, ne, wie die Menschen da gefoltert und drangsaliert werden, das ist zum einen erschreckend und zum anderen halt auch, es funktioniert. Denn so hat es sich seit Anbeginn der Menschheit, oder wer weiß, wie alt die Hölle halt ist, ne, dazu geführt, dass neue Dämonen rekrutiert wurden.
Ja.
Deswegen ist also beides erschreckend.
Auch, ja, finde ich auch so. Also, dass sie eben zum einen brutal ist oder grausam, weil eben die ganzen Seelen dort gebrochen werden. Aber sie ist eben auch deswegen grausam, weil sie letztendlich so effizient ist.
Richtig. Ich will gar nicht wissen, halt, wie gesagt, wie viele verzweifelte, eigentlich gute Seelen am Ende des Tages gebrochen wurden. Und dann zu etwas so dermaßen Bösen geworden sind, weißt du?
Ja.
Ich meine, man hat ja auch ein gutes, gegenteiliges Beispiel. Ich sag nur Meg, ne? Mhm. Die aufgrund dessen, dass sie immer mehr Zeit mit Cass und mit Dean und Sam, ne? Also ja irgendwo am Ende ja doch die menschliche Seite wieder zum Vorschein kam, ne? Als sie sich bei verabschiedet hat und gesagt hat, grüß mir mein Cassie, und hat sich dann gegen Crowley gelehnt und mit dem Wissen, der killt mich jetzt. Aber ich rette meine Freunde.
Mhm. Ja, das ist ja das einzige Beispiel eigentlich, oder? Wobei, ja, das deutlichste Beispiel.
Naja, das Allerdeutlichste ist natürlich Crowley am Schluss.
Ist Crowley, ja.
Aber da kommen wir nächste Woche zu, übernächste Woche.
Genau, da wollen wir jetzt auch gar nichts vorgreifen, großartig.
Ja, aber wie gesagt,
also, meine Lieblings. Das geht auch, okay.
Ja.
Jetzt meine Lieblingsfrage. Wann wird ein Deal zur freien Entscheidung?
Ich sag nichts mehr dazu.
Lass mich wissen,
was die anderen sagen. Vor. Ja, bitte.
Okay, also hier haben wir eine Antwort, die lautet, für mich von Anfang an, denn ich entscheide mich, den Schritt zum Deal zu machen, da ich mich ja bewusst entscheide, einen Dämon für einen Deal zu rufen. Warum ich ihn rufe, also jetzt zum Beispiel um jemanden zu retten, den ich liebe oder ähnliches, ist vielleicht aus einer Not heraus, aber trotzdem entscheide ich mich für den Deal.
Danke.
Ich muss das ja nicht machen.
Danke.
Dann haben wir noch eine Meinung. Ein Deal ist nur formal freiwillig. In der Serie sieht man oft, Menschen stehen unter extremem Druck, Verlust, Angst, Verzweiflung. Also rechtlich freiwillig, moralisch manipuliert. Echte freie Entscheidung? Eher selten. Danke.
Das ist Quatsch.
Das ist eine Meinung.
Nein, das würde ja vorausgehend bedeuten, dass der Dämon dich in diese Lage gebracht hat, dass du diese Entscheidung treffen musst. Aber das stimmt ja nicht.
Es geht jetzt nicht um den Dämon, es geht darum, ob du freiwillig jetzt an so eine Kreuzung gehst, die Kiste vergräbst und dann einen Dämon holst. Und das tust du
freiwillig,
meiner Meinung nach, gezwungen, da du unter Druck stehst.
Aber niemand hat dich in diesen Druck gebracht. Der Druck ist da, aber der Druck ist einfach da.
Ja, aber der Druck zwingt dich dazu, das zu machen.
Nein, tut er
wir
dich nicht.
Wir sind da, wo wir eben
du
waren.
Hast dich
wir haben jetzt einfach zwei Meinungen gehört. Haltet die Fresse.
Okay, unentschieden.
Also, du bist der gleichen Meinung wie Sue, ich bin der gleichen Meinung wie Caro. So, danke Mädels.
Sue, meine Blume.
Caro, mein Schätzchen. Letztendlich noch eine Frage, kann Macht ohne Zustimmung dauerhaft bestehen? Also die eine Antwort, die ich habe, lautet nur schwer, denn wenn ich Macht oder einen Machthaber nicht mehr akzeptiere, kommt es zur Revolution.
Ja gut, die Frage ist halt, reicht Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz aus, wenn du trotzdem Angst hast? Weil, was weiß ich, nur als Beispiel, ich bin dir körperlich überlegen. Und deswegen hast du Angst vor mir. Das heißt ja nicht, dass du meiner Macht zustimmst, aber du unterwirfst dich ihr, weil du Angst hast, dich dagegen aufzulehnen. Also da muss man halt wieder unterscheiden, finde ich. Also es gibt auch Macht ohne Zustimmung.
Ja, das hat ja auch, also die nächste Antwort, die nimmt das ein bisschen auseinander, die schreibt, also in Supernatural, nein, zumindest nicht stabil, denn selbst Dämonen brauchen Deals. Also was dann quasi die Zustimmung ist. Ne? Angst, was eine Form von Akzeptanz ist, oder Loyalität innerhalb der Hierarchie. Also das brauchen die alles. Deals, Angst oder Loyalität innerhalb der Hierarchie. Ohne das bricht Macht früher oder später zusammen. Siehe diverse Machtwechsel in der Hölle.
Ja. Zustimmung für Crowley war am Ende nicht da. Hatten sie trotzdem Angst? Auf jeden Fall. Weil er hatte trotzdem noch genug drauf, um die platt zu machen. Ne?
Ja, richtig.
Weil er halt ja auch ein Genie war. Aber dazu mehr in der übernächsten
Woche. Nächste Folge. Da ist schon einer ganz heiß drauf, über Crowley zu sprechen.
Ja, ich kümmere mich diese Woche erst schon darum, weil ich nächste Woche in die Türkei fliege. Ja.
Sehr schön.
Also heute war richtig Schlagabtausch, ja?
Ja. Heute schön, ging's ans Eingemachte. Und das war's dann von mir auch schon. Bring mal einen Ausblick für nächste Woche, für übernächste Woche, wo wir es die ganze Zeit schon immer erwähnen.
Ja, also ich denke, die meisten haben es jetzt schon mitgekriegt, ne? Bei der Fallakt Nummer 9 geht es um den König der Hölle, unseren Liebling Crowley. Und Hello Boys. Es geht um die Klassifizierung von Dämonologie und Macht. Der Schwerpunkt ist natürlich Crowley. Und auch da haben wir natürlich wieder ein paar Fragen, die wir von euch gerne beantwortet hätten. Die erste wäre, ob Crowley auch, so wie von mir, euer Lieblingsdämon ist? Und wenn ja, warum? Oder wenn nein, warum nicht? Die nächste wäre, ob seine Entwicklung in der gesamten Serie, ob die glaubwürdig rübergekommen ist oder eher ja, so eine Art Fanservice, um ihn beliebter zu machen oder länger dabei sein zu lassen, wie auch immer ihr das nennen wollt. Nächste Frage. War er am Ende eher eine tragische Figur oder doch kalkulierend? Also wirklich bis zum Schluss. Und hat er auch bis zum Schluss echte Bindungen aufgebaut? Oder waren das alles wirklich nur strategische Allianzen? Also wie gesagt, wir sprechen immer von Entwicklung Anfang bis Ende, ne? Ob sich das dann vielleicht doch geändert hat. Und die wichtigste Frage natürlich, war Crowley der beste König der Hölle? Der Goat. Lasst es uns wissen.
Crowley, der Goat.
Oder der Code. Ja, lasst es uns wie immer wissen. www. Nee, gar nicht. Wayward-brothers@web.de oder halt über www.wayward-brothers.com über das Archiv, wie immer. Und ja, das war's dann auch soweit von mir, Pascal. Möchtest du dich verabschieden?
Ja, will ich. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Es war mir ein Fest. Und ja, macht es gut. Bis in 2 Wochen.
Tschüss, Pascal.
Tschüss, Ronny.
Auch ich verabschiede mich von euch, wünsche euch noch einen schönen Abend und möget ihr euren Dämonendeal immer mit Zunge besiegeln. Pascal, mach den Bunker zu.